Ab Montag mache ich dann mehr so qualitativ weiter mit Aufbau der Materie, Elementarteilchen und so Zeug. Da wird es entspannter, aber ja, das machen wir jetzt noch. Das ist schon wichtig. Zerfall. Ich glaube, das kommt in der Schule sogar vor, wenn man den Compton-Effekt bestricht. Also, das erste ist ein Zweiteilchenzerfall. Das heißt, es zerfällt ein Teilchen in zwei Teilchen. Kommt öfter vor in der Natur. Also, ich habe da, glaube ich, das Beispiel Pionen in zwei Photonen. Das ist was besonders Schönes. Also ein Teilchen mit Viererimpuls, den schreiben wir mal, wie habe ich den im Moment, die Bezeichnung, sonst kommen wir durcheinander. Ja. Das Teilchen soll, also ich gehe natürlich immer in ein bequemes Bezugssystem und das bequeme Bezugssystem hier ist, dass das Teilchen in Ruhe ist. Und dann die invariante Masse, die ist halt m. Und das soll in zwei Teilchen zerfallen. In zwei Teilchen. Mit Also sind immer invariante Massen, ja? Invariante Massen M1 und M2 und dann gilt wie in der Newtonschen Mechanik gilt immer hübsch Energie- und Impulserhaltung. Aber der Witz ist, es gilt Energie- und Impulserhaltung, wobei die Energie enthält immer mit diese Ruhenergie, also m mal c Quadrat. Beziehungsweise Dreierimpuls ist ja, Viererimpuls ist die Nullkomponente, immer die Energie durch c. Also gut, Energie, Impuls und Erpulserhaltung gelten, das heißt, das Ding vorher, das Teilchen, das große Teilchen mit der Masse groß m vorher, das zerfällt in zwei Teilchen. Wie rum habe ich es jetzt gemacht? So rum. Ja, das zerfällt in Teilchen mit der Masse 1. Und das hat einen Impuls p, 1 erstmal plus p2. Ja. Also das ist Energie- und Impulserhaltung, ist kurz und gut einfach die Erhaltung vom Viererimpuls. Ja. Weil ja da oben immer Energie durch c steht und naja, daraus folgt, die Gesamtenergie ist, ja, wenn ich das gleichsetze, m mal c Quadrat. Ja, das heißt, die gesamte Energie ist jetzt gegeben halt durch die Ruhemasse von dem zerfallenden Teilchen. Andere Energie ist halt auch keine da. Ist ja kein, hat ja keine kinetische Energie, weil der Impuls 0 ist. Und hier, naja, wenn das 0 sein soll, muss P1, P2 minus P1 sein und das nenne ich P. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist P zumindest mal dem Betrag nach? Wo habe ich es? Und das kann man jetzt natürlich auf verschiedene Art Ach so, ich habe auch immer noch Strichlein dran gemalt. Alles, was im Endzustand ist, kriegt Strichelchen hier. Also, das mit anderen Worten, das P ist P1' plus P2'. Und jetzt kann ich natürlich auf verschiedene Art, also die Frage ist, was ist P' der Betrag von dem Impuls. Es kann halt in irgendeine Richtung zerfallen, da ist keine Richtung ausgezeichnet, es wird irgendwie, Zeichenzerfall ist was Zufälliges, ja, ist ja etwas Quantenmechanisches, also es wird in irgendeine Richtung zerfallen, aber die Länge von dem Impuls hier, die liegt fest, weil das da Energieimpulserhaltung gilt. Und jetzt muss man das, jetzt muss man das halt ausxen und natürlich empfiehlt sich das Ganze, also erst noch was davor, also wir hatten ja gelernt, dass dieser der Impuls, das war ja m mal dx Vierervektor nach t tau oder dx nach dt und dann muss ich hier nochmal mit der Kettenregel nachhelfen. Ja, also statt, ich will jetzt halt alles nach Geschwindigkeiten in dem jeweiligen Bezugssystem ausdrücken und weil ich dadurch die Eigenzeit differenziere und wenn ich auf t muss ich das halt umxen und da kam halt raus, dt nach d tau ist gerade Gamma. Ja, und wenn ich das dann jetzt ausxe hier, dann steht da m Gamma und x0 ist c mal t, abgeleitet nach t gibt c und d3x nach dt ist v, beziehungsweise v ist Beta mal. Oder ich mache es so, ja, dann habe ich hier 1 und Beta. Und was daraus natürlich auch sofort folgt, das Lorentz-Produkt von P mit sich selber. Ja, das ist immer die Nullkomponente. Das hier kann ich schon mal abschreiben, was davor steht. Und dann die Nullkomponente im Quadrat minus die räumlichen im Quadrat. Und das Gamma war aber gerade, dieser Lorentz-Faktor war aber gerade 1 minus Beta-Quadrat, Kehrwert davon und die Wurzel. Ne? Also cancelt sich das hier weg. Das nennt man auch die Massenschalenbedingung, weil das ist so was, wenn ich das im Minkowski-Raum mir denke, dann sind das so Hyperbeln. Also wenn ich mir jetzt einen Minkowski-Raum hier hinmale für P1 und P0, dann ist hier meine Weltlinie, meine Lichtlinie. Ja, das wären halt in der Tat Photonen. Ja. Ja, weil da gilt dann P.P. gleich 0 und Photonen haben halt Masse 0. Sowas gibt es in der Newton'schen Mechanik nicht, ein Teilchen mit Masse 0, aber Photonen sind auch so gar nicht wirklich wie Teilchen, aber in Sachen Energie und Impuls verhalten die sich wie ein masseloses Teilchen. Die haben auch Energie und Impuls, aber keine Masse. Da kann ich aber halt auch nicht mehr mit Geschwindigkeiten argumentieren, weil das Gamma ist ja da nicht definiert, weil ja Beta 1 ist. Die fliegen ja mit C. Da kann ich nur mit Impulsen hantieren. Aber für ein massives Teilchen, dann, wie sieht das aus? Da ist P dot P, also P0 Quadrat. Wenn ich mal annehme, das Teilchen fliegt halt nur in 1 Richtung, das hat nur einen Impuls in 1 Richtung. Und wenn ich mir das jetzt angucke, wenn ich mir überlege, was ist die Kurve hier, das ist eine Hyperbel. Und zwar geht die asymptotisch für ganz, ganz große Impulse oder ganz, ganz große Geschwindigkeiten, geht das gegen diese, da ist der andere, das ist der Lichtkegel. Und das hier ist die Massenschale. P. Massenschale. Ja, man nennt jetzt einen Impuls, der die Bedingungen erfüllt, einen sogenannten On-Shell-Impuls, also einen Impuls, der auf dieser Massenschale sitzt. Das nur so. Und jetzt, naja, jetzt können wir aber daraus auch sofort herleiten, was die Beziehung zwischen Energie und Impuls ist. Das kann man einmal schreiben, hier oben kann ich sofort ablesen, dass E, das ist P0 mal C und das ist dann mc Quadrat Gamma. Und das ist natürlich dann da, wenn ich das Gamma wieder mit Beta ausdrücke, diese Wurzel. Und P ist M mal C. Ja, oder M mal C mal Beta kann ich auch, C mal Beta ist ja V durch diese Wurzel. Aber die Massenschalenbedingung sagt mir auch, dass also P dot P kann ich auch schreiben als E durch C Quadrat minus 3er P Quadrat gleich M Quadrat C Quadrat. Und dann kann ich das nach E auflösen. Da brauche ich erstmal, muss ich das P rüberbringen, habe ich ein m Quadrat plus c Quadrat, m Quadrat c Quadrat plus p Quadrat, dann die Wurzel und dann noch ein c. Ja, das ist jetzt die Energie-Impuls-Beziehung für ein Teilchen mit der Masse m. Ja, und für ein Photon ist es, das ist m gleich 0, dann ist e c mal Betrag p. Ja, oder? Da können Sie sich dran erinnern, das ist jetzt, wenn man wieder ein Teil, also Welle-Teilchen-Dualismus denkt, ja, weil eigentlich ist es ja eine Welle, eine elektromagnetische Welle. Ja, wenn ich das Photon, ups, ja, das Photon, das hat eine, das kann ich als Welle sehen, eben und ja gut, das hat eine Frequenz Omega und einen Wellenvektor K. Ja, das geht irgendwie wie E0. Ja, oder mit reellen Funktionen geschrieben, Omega T minus K mal X. Ne? Und jetzt kann ich einen Vierer-Wellenvektor einführen, ja, das Omega T minus K dot X. Das schreit irgendwie danach, dass das ein Vierervektor Minkowski-Produkt mit dem Vierervektor x ist. Das ist halt k0, ja, cx0 ist immer ct minus k mal x. Ja, und daraus folgt dann natürlich, wenn das gleich sein soll, Omega. K oben 0, wobei das egal ist. Ja, dann folgt nämlich K 0 K 0 mal C gleich Omega. Und naja, jetzt ist, also mit anderen Worten, das ist K0 ist Omega durch CK, ja, hier dieser Vierervektor. Und naja, jetzt wissen wir, weil das eine Welle ist, also das. Ja, dieser D'Alembert-Operator angewandt auf E, das ist die minus der Gradient im Quadrat E gleich 0 und daraus folgt dann, wenn man das aus X, dass halt Omega Quadrat C Quadrat gleich K Quadrat ist. Quatsch, Omega durch C. Ne? Oder mit anderen.
Ich habe gesagt, als ich den das erste Mal gesehen habe, den TO2, den D'Alembert-Operator, das war schon ein sehr verwirrender Moment.
Ach so. Naja, weil Sie noch nicht TO2 gehört haben. Ja, also das ist eine Wellengleichung. Ja. Das ist einfach dieser D'Alembert-Operator, ist einfach, einfach dieser Operator hier. Kennen Sie den hier, den Laplace?
Aus dem ersten Semester.
Ja. Ja, also das hier ist ja dann, also wenn ich nur in x, also Wellengleichung. Ja, das ist dann jetzt ausführlich geschrieben, 1 durch c Quadrat d nach dt Quadrat e minus und dieser D'Alembert-Operator ist halt immer die zweite Ableitung . Also das ist der dreidimensionale Laplace-Operator. Ne? Also der hat ja einfach die Komponenten d nach dx1, d nach dx2, d nach dx3. Und das kann man erweitern halt auch in diesem Minkowski-Raum. Und jetzt ist klar, warum, also wenn man sich anguckt, diese ganze E-Dynamik, da kommen immer Wellengleichungen vor und dieser D'Alembert-Operator, der ist sowas wie der Laplace-Operator im Minkowski-Raum, ja, mit dem wichtigen Ding, das hier ein Vorzeichen ist. Aber wie gesagt, das schaffe ich jetzt nicht mehr, wenn ich ab nächste Woche wollte ich halt da diesen qualitativen Overview geben über Elementarteilchen und wie sich die Materie zusammensetzt und so. Ja. Das kann ich auch nicht mehr so mathematisch machen, ist aber vielleicht auch ganz schön, mal was Lockeres zu haben. Ja, und das ist dann weniger mathematisch als jetzt. Also ja, aber ja gut, aber wenn man das jetzt da einsetzt hier und da die ganzen Ableitungen bildet, dann kommt halt raus, weil das null sein soll. Muss Omega und 3er-K muss das hier erfüllen. Und das kann ich aber auch schreiben als Omega Quadrat durch C Quadrat minus K Quadrat gleich 0. Und naja, das ist aber gerade K.K. Das ist gerade das Minkowski-Produkt von diesem Viererwellenvektor. Und jetzt hat man halt entsprechend halt De Broglie oder wie auch immer, also Welle-Teilchen-Dualismus-Argument. Das hatten wir ganz am Anfang mal angewandt. Das Vierer-P ist sowas wie H quer K. Ja, Ja, oder wenn ich die vier Komponenten hinschreibe, dann ist das h quer Omega durch c h quer k. Und dann haben wir, vielleicht erinnern Sie sich, hatten wir auch mal, wie wir die Schrödinger-Gleichung hergeleitet haben, ganz am Anfang, haben wir gesehen, h quer Omega ist die Energie und h quer k war der Impuls. Ja, und daraus folgt halt, dass der Viererimpuls von einem Photon ein lichtartiger Vektor ist, deswegen heißen solche Vektoren lichtartig, ja, wo das Lorentz-Produkt mit sich selber 0 gibt. Und das ist ja m² vom Photon c², also folgt für ein Photon m Gamma gleich 0. Das ist so die heuristische Argumentation, warum das Photon kann ich behandeln, also Lichtstreuung kann ich eigentlich behandeln, wie wenn ein masseloses Teilchen an irgendwas streut. Also was Energieimpulsbilanz betrifft. So, wo waren wir jetzt? Waren wir beim Teilchenzerfall? Ja, und jetzt gucken wir mal. Jetzt kann ich mir natürlich, kann ich das auf verschiedene Art ausrechnen. Ja, jetzt also ich weiß, dass die beiden Impulse P1 und P2, die sind gerade entgegengesetzt. Also P Teilchen vorher, was soll in Ruhe sein. Und hinterher ist das Teilchen halt, habe ich halt zwei Teilchen. Das eine mit einer Masse M1. Und einem Impuls P. Mal immer Striche dran für Teilchen im Endzustand und P2' entsprechend. Und der hat halt gerade minus P. Dann habe ich die Impulserhaltung erfüllt und das ist immer das E1 Ja, das E1 ist immer M1 Quadrat C Quadrat plus der Impuls Quadrat, die Wurzel drüber und noch ein C wegen der Dimension. Genauso Epsilon. Und jetzt kann ich mir natürlich irgendwie, klar, und dann gilt natürlich die Impulserhaltung, also die Energieerhaltung, also M mal C ist, oder so rum, das C da hoch, MC Quadrat ist E1 Strich plus E2 Strich. Und aus dem kann ich mir jetzt mühsam natürlich irgendwie den Impuls rausklamüsern. Aber das ist natürlich ein bisschen unbequem. Was man halt auch machen kann, ist, man kann halt auch jetzt Minkowski anwenden, also Minkowski-Produkt. Ja, das P ist P1 plus P2 Strich. Jetzt, mein Minkowski-Produkt ist wie ein Skalarprodukt, nur halt mit diesen Minusvorzeichen, aber das macht nichts für die Algebra, die ist nämlich dann gleich. Also da kann ich jetzt den Binomi anwenden, P1 Quadrat plus P2 Quadrat, immer die Striche, plus 2P1 P2. Und jetzt gucke ich halt nach, was das ist. Also jetzt, wo steht es denn hier? Ja, das P-Quadrat ist klar, das ist M-Quadrat C-Quadrat, das ist ein Teilchen in Ruhe. P1-Quadrat ist die Masse, die Massenschale, also M1-Quadrat C-Quadrat plus P2 genauso. gleiches Argument, liegt auf der Massenschale plus 2 mal, und jetzt muss ich hier muss ich gucken. Das gibt mir das hier, E. E1-E2- minus Dreiervektor P von dem mal Dreiervektor von dem. Das Minus hebt mir wieder das andere Minus auf. Naja, und das muss ich jetzt nach P. Leider enthält das hier, jetzt muss ich ja, um das jetzt aufzulösen, leider enthält das halt auch das P. Ah ja, das ist der Trick. Also, was ich jetzt brauche, ist dieses hier. Das ist ein bisschen böse, weil also das E1 naja, ich weiß, die, aus der Energieerhaltung weiß ich das, und da kann ich wenigstens einen von diesen, eine Energie rauswerfen. Ja, weil E2 ist ja mc² minus E1. mc² minus E1, E1 minus E1 Quadrat. Das ist aber hier wieder ja, das ist E1 Quadrat, ja, weil das auf der Massenschale liegt. Jetzt bin ich hier gerade. Nee. Genau, jetzt setze ich das wieder ein. Ja, jetzt setze ich das hier ein. Da noch ein bisschen schöner, und da plus 2 mc² durch c² gibt 2m e1. Minus e1 Quadrat. Quadrat durch c Quadrat. Ja, und hier noch plus 2 p Strich Quadrat. Ach herrje, das ist eine schwere Geburt. Das ist dann m1 Quadrat plus m2 Quadrat c Quadrat plus 2m e1. Und jetzt kann ich das hier vereinfachen. Jetzt ist das hier e1 Quadrat durch c Quadrat ist gerade m1 Quadrat. Das stimmt doch von den Dimensionen her nicht. Hä? Doch. Wo habe ich es denn stehen? E1 Quadrat hier. Ja? Also M1 Quadrat. Genau, das ist nämlich... weil ich durch C teile, fliegt das C weg und dann habe ich einfach hier die Wurzel im Quadrat. Also M1 Quadrat C Quadrat plus P Quadrat und hier steht Plus, aber mit dem Minus ein Minus. Jetzt haben wir es. Ach. Also es ist schon so schlimm genug. Und Teilchen kriegen einen Strich verpasst, jetzt stimmt alles. Ja, da sehe ich, da cancelt sich was. Ja, weil hier das und das.
Muss nicht bei dem mittleren Teil, also 2m(e1)' auch nur durch c Quadrat stehen.
Na, ich habe hier jetzt E1 mal das. Da steht E1 mc Quadrat, aber das kürzt sich das c Quadrat wieder. Das stimmt schon. Das ist so was wie, hier steht ja ein Impuls zum Quadrat und Energie ist Impuls mal Geschwindigkeit von der Dimension her. Also steht hier auch wieder Energie mal ein Impuls. Ja, es steht dann da so was wie ein Impulsquadrat. Das ist schon richtig. Also das hier ist von der Dimension Impuls mal Geschwindigkeit, aber m mal Geschwindigkeit ist ein Impuls. Also kommt insgesamt Impulsquadrat raus von der Dimension. Das sieht schon mal gut aus. Eigentlich ist es einfach, aber hier an der Tafel bin ich da gerade selbst verwirrt. Ja, also hier habe ich jetzt einfach geguckt, hier ist das und das hier, das ist das Gleiche. Ne? Und hier steht eine 2, also kriege ich hier ein minus m1 Quadrat insgesamt. Und hier plus 2m. Und jetzt e1, jetzt will ich aber p, also jetzt schreibe ich es doch wieder hin. In der Form. Und jetzt kann ich endlich nach P auflösen. Ja, ist eine ziemliche Rechnerei. Ja, also da muss ich hier jetzt das darüber bringen und quadrieren und dann, also jedenfalls nach einer längeren Rechnung folgt. Das ist einfach aufzulösen nach P'Quadrat. So, das war's. Also wie gesagt, einfach hier mal rumxen und ein bisschen vereinfachen, dann kommt man hier hin. Naja, und jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. So ein Dreierimpuls im Quadrat ist immer größer gleich 0. Und naja, gut, jetzt muss man hier mal gucken, dass hier stehen Differenzen, also das darf nicht kleiner werden als 0. Ne? Also sollten eigentlich beide Faktoren hier größer sein als 0. Und das heißt halt, der Zweiteichenzerfall, der kann nur passieren, wenn groß M kleiner ist als die Differenz der Massen von den Zerfallsprodukten. Und man hat halt diesen Impuls dann. Ist ein bisschen langwierige Rechnung, aber eigentlich ganz einfach. Also das heißt, weil halt das P' Quadrat, wenn es gleich 0 ist, geht es gerade so. Aber eigentlich muss es größer 0 sein, also dann folgt, dass m muss größer sein als m1 plus m2. Und dann ist es natürlich auch automatisch größer als m1 minus m2 Betrag. Dann sind die beiden Faktoren positiv und das p-Quadrat positiv. Also kann nur passieren, wenn m1 plus m2 kleiner ist als m. Also die, eigentlich habe ich immer überall Strichelchen gemacht. Ah. Ja, das heißt, dass die Masse von dem Teilchen, das zerfällt, muss größer sein als die beiden Massen der Zerfallsteilchen. Das folgt halt aus Energie-Impuls-Beziehungen und gut, die Naturgesetze sagen einem, was kann überhaupt passieren? Ja, da, also Naturgesetze sind insbesondere Erhaltungssätze und was passieren kann, bestimmen die Erhaltungssätze. Und die Erhaltungssätze für Energie und Impuls sagen schon mal das hier. Wenn ein Teilchen zerfallen soll, muss die Masse größer sein als die Summe der Massen der Zerfallsprodukte. Und halt ein extremes Beispiel ist, was es also gibt, es gibt ein sogenanntes Pi 0, das ist ein ungeladenes Pion und das hat eine Masse. Man gibt in der Teilchenphysik immer statt der Masse die Energie-Ruhe-Energie an. Also mπ mal c Quadrat ist ungefähr 138 Megaelektronenvolt. Das ist so die Einheit, die man verwendet für Energien. Das ist die, ein Elektronenvolt ist die Energie, die ein geladenes Teilchen mit der gewinnt, wenn es durch 1 Volt Spannung fliegt. Ja. Kann man sich ausrechnen dann, was das in Joule ist. Also irgendwie ein E-Volt sind winzige Energien natürlich. Dann denselben Spaß kann man auch machen für Stöße. Wie viel Zeit habe ich noch? Eigentlich gar keine mehr, ne? Das Ganze kann man auch machen für Stöße, da den allgemeinen Fall lesen Sie nach, weil es ist einfach nur Algebra. Aber was ein schönes Beispiel ist, was wirklich diese Energie-Masse-Äquivalenz ist, ja, das ist ja mit dieser Sache mit dem E gleich mc Quadrat, das ist ja so eine Sache, weil ich habe mich ja vehement gegen diese relativistische Masse ausgesprochen. Aber was es wirklich bedeutet, findet man, wenn ich einen total inelastischen Stoß mache. Ein total inelastischer Stoß. Ja, und zwar soll am Anfang will ich einteichen, jetzt gucke ich nach, wie habe ich es gemacht. Das habe ich gar nicht spezifiziert. Also ich will einteichen haben, das in Ruhe ist. Nee, ich mache es im Schwerpunkt. Also zwei Teilchen stoßen zusammen. Also M1 und M2 stoßen. Also stellen Sie sich irgendwie zwei Knetkugeln vor, die ich aufeinander schieße. Und die bleiben aber hängen. Also die klumpen zusammen und fliegen als Ganzes weiter. Ja? Und fliegen als ein Teilchen weiter. Und das gucke ich mir an im Schwerpunktsystem. Ja? Das ist so was wie das Gegenteil von dem Teilchenzerfall, den wir eben gesprochen haben. Ja? Mal zwei Teilchen im Anfangszustand und es fliegt ein Teilchen weiter. Im Schwerpunktsystem, ja, was habe ich da? Da habe ich P1 ist irgendwie E1 durch CP. Ja, das ist der Schwerpunktsystem ist in der Relativitätstheorie immer das System, wo der Gesamtimpuls 0 ist. Und dann habe ich halt hinterher, also nach dem Stoß, was habe ich denn da? Da habe ich PA, also einen Impuls P'. Und das muss die Summe sein. Ja, und na klar, hier Schwerpunktsystem kommt natürlich 0 raus. Ja, es gilt immer noch Impulserhaltung und auch Energieerhaltung. Aber was heißt denn das jetzt? Was ist denn jetzt die Masse von dem Gesamtteilchen? Also das ist jetzt der Impuls vom Gesamtteilchen. Ja? Hier steht 0 und naja, das ist halt M mal C. Ja, also das zusammengesetzte Teilchen oder ja, das hier im Endzustand. Hat Masse M gleich E1 plus E2 durch C Quadrat. Ja? Und das ist aber halt M1. Durch C. Also das eine C cancelt sich hier weg und dann habe ich das. Und das ist sicherlich größer als M1 plus M2. Und ja gut, was ist die Differenz? Naja, die Differenz ist, das E kann ich ja immer schreiben als M1C Quadrat plus E1 Kin. Ja, per Definition, die kinetische Energie ist gerade die Gesamtenergie mit der Ruheenergie minus die Ruheenergie. Ja. Also daraus folgt dann halt, dass die Masse von dem zusammengesetzten Teilchen dann, die ist halt jetzt hier die Ruhemassen. Plus halt die kinetischen Energien. Ja, und das ist halt jetzt diese Energie-Masse-Äquivalenz. Ja, es ist nicht nur die Masse vom Gesamtteilchen, ist nicht die Summe der Massen, wie in der Newtonschen Mechanik, sondern eben noch entsprechend immer die Einheiten aufpassen, entsprechend halt die plus die gesamtkinetische Energie von den beiden Teilchen, die zusammengestoßen sind durch C². Und das ist die Geschichte mit der Masse-Energie-Äquivalenz. Wenn man nicht diese unsinnige Ruhemasse einführen will, die macht das Leben noch schwerer. Ja. Deswegen macht man das nicht. Also in der Kernphysik, bei der Kernspaltung ist es umgekehrt, ja, weil da habe ich irgendwie, weiß ich, einen Urankern aus Protonen und Neutronen, die Summe der Massen von den Neutronen, aber ich habe auch Bindungsenergie. Ja, die Bindungsenergie, die macht aber die Gesamtenergie kleiner. Ja, weil das ist eine negative Energie, die macht den Energie in den niedrigsten Energiezustand. Ja, und dann ist also die Summe der Massen von Protonen und Neutronen im Urankern ist größer als die Masse von dem als die Summe der Massen, und wie ist das jetzt?